SR Info. Bilanz am Mittag.
Ein französisches Trauma. 10 Jahre nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo sind die Narben tief. Tote und Verletzte, schweres Erdbeben trifft Tibet und Strom- und Zugausfälle, Schadensbilanz nach dem Sturm im Saarland. Das sind die Themen heute Mittag in der Bilanz am Mittag. Und dazu begrüßt Sie Diana Kühner-Mert.
SR Info.
Es war ein beispielloser Anschlag auf die Meinungsfreiheit, einer, der in Frankreich bis heute nachwirkt. Auf den Tag genau sind es 10 Jahre, da stürmten islamistische Attentäter die Redaktionsräume des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris und töteten 12 Menschen. Ihr Motiv: Rache für Mohammed-Karikaturen, die das Magazin zuvor veröffentlicht hatte. Frankreich gedenkt heute der Opfer dieses Anschlages. Julia Borutta in Paris beobachtet die Feierlichkeit. Frau Borutta, wie begeht Frankreich denn diese Feierlichkeiten?
Ja, zur Stunde läuft die Gedenkveranstaltung an den ehemaligen Redaktionsräumen von Charlie Hebdo. Der Präsident Emmanuel Macron ist mit seiner Frau Brigitte vor Ort und auch die Bürgermeisterin Anne Hidalgo, beide mit verschiedenen Ministern. Im Moment werden die Kränze niedergelegt, um eben der 12 getöteten Menschen vor Ort zu gedenken. Davon waren ja 8 Redaktionsmitglieder und im Nachgang, die 2 Tage danach, sind ja auch noch andere Menschen zur Tode gekommen. Eine Polizistin wurde erschossen von dem dritten Attentäter und der hat ja dann auch 4 Menschen in dem jüdischen Supermarkt das Leben genommen und all dieser Personen wird jetzt heute gedacht.
Damals vor 10 Jahren gab es ja weltweit eine große Solidarität mit den Opfern, vor allem auch ein millionenfaches Bekenntnis zur Presse- und Meinungsfreiheit, der in dem Spruch Je suis Charlie zum Ausdruck kam. Wie steht es denn heute um diese Solidarität und dieses Bekenntnis?
Also Je suis Charlie sagen heute auch immer noch 61% der Menschen. Das ist allerdings ein Wert, der doch 10 Prozentpunkte unterhalb dessen liegt, was damals bekannt war. Nicht jeder, der sagt Je suis Charlie, liest die Zeitung auch wirklich. Aber die Zeitung hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. 76% der Französinnen und Franzosen sagen ja. Die Freiheit zu karikieren ist ein fundamentales Recht, ist fundamentaler Bestandteil der Meinungsfreiheit. Das bedeutet aber nicht, dass nicht die Trennung von Staat und Kirche in Frage gestellt würde. Charlie Hebdo ist ja eine Zeitung, die ganz klar antireligiös ist und die sich über alle Religionen mokiert. Und das tragen eben nicht mehr alle mit. Es gibt viele Lehrer in Frankreich, die mittlerweile zugeben, Selbstzensur zu üben, weil sie Angst haben. Wir wissen ja, dass im Nachgang zu diesem Anschlag der Lehrer Samuel Paty geköpft worden war von einem Islamisten, weil er die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo gezeigt hatte. Das führt also zu Selbstzensur. Und man muss sagen, dass die Linkspartei Frankreichs, die La France Insoumise, doch eine Wende vollzogen hat, weil sie Minderheiten schützen will, ist sie mittlerweile gegen diese zügellose Kritik an Religion und gerade am Islam.
Den Mord an Samuel Paty haben Sie eben schon angesprochen. Heißt das denn, in Frankreich wurden vielleicht aus dem Anschlag keine ausreichenden Konsequenzen gezogen?
Doch, die Sicherheitsbehörden haben sich ganz neu aufgestellt. Sie hatten damals eine neue Kartei ins Leben gerufen, in der alle gewaltbereiten, bereits verurteilten Extremisten, aber auch solche, gegen die ermittelt wurde, zusammengeführt wurden. Man hat versucht, da auch den Geheimdiensten mehr Freiheiten zu geben, Datenspeicherung zu erleichtern. Aber es ist eben klar geworden, dass man nicht alle potenziellen Gewalttäter rund um die Uhr überwachen kann. Und so etwas, wie dort in der Schule passiert ist mit Samuel Paty oder jetzt ja auch im Nachgang dann der zweite Lehrer Dominique Bernard, der getötet worden ist von einem Islamisten, ist eben nur schwer zu verhindern. Deswegen sind die Stimmen auch groß, dass man halt Prävention ausweiten muss. Aber da ist halt die Frage, worin besteht Prävention? Muss man die jungen Schüler heute wirklich dazu kriegen, diese radikale Form der Meinungsfreiheit mitzutragen? Oder ist nicht bei den jungen Menschen eben auch eine Form von ja Wokismus oder eben Zugehörigkeitsgefühl zu religiösen Gruppen so stark, dass sie sich gar nicht mehr auf diese radikale Form der Meinungsfreiheit einlassen wollen?
Nochmal zurück zur Redaktion von Charlie Hebdo. Die hat ja nach dem Anschlag nicht aufgegeben, arbeitet auch heute noch. Wie geht's denn den Mitarbeitern heute und unter welchen Bedingungen wird dort gearbeitet?
Also alle sagen, dass sie das Trauma nicht loswerden und dass es ihnen buchstäblich in den Knochen sitzt. Aber sie wehren sich dagegen, sich davon gefangen zu halten. Sie wollen weitermachen. Die neue Sonderausgabe, die ich hier in Händen habe von Charlie Hebdo, sagt ja auch Charlie Hebdo increvable, also nicht tot zu kriegen. Man muss aber sagen, dass diese Verfechter der Freiheit quasi in einem Bunker heute arbeiten. Die Redaktionsräume sind umgezogen, die Adresse ist nicht bekannt, wird geheim gehalten. Sie arbeiten in Räumen ohne Fenster. Sie müssen durch 3-4 Schleusen hindurch und sind immer von Polizisten bewacht. Auch der Chefredakteur hat immer auf Schritt und Tritt einen Sicherheitsbeamten bei sich. Also das ist schon ein großer Preis, den diese Redakteure, Redakteurinnen zahlen, um weiterzumachen mit ihrem Blatt.
Und ist ein Preis denn vielleicht auch, dass die Veröffentlichungen sozusagen harmloser geworden sind? Also vermeidet man da Provokation?
Also das kann ich für Charlie Hebdo nicht feststellen. Dieses Blatt hier, die Sonderausgabe, fragt ja auch, welchen Stellenwert hat die Meinungsfreiheit? Und sie haben einen Karikaturenwettbewerb ausgerufen. 40 Karikaturen haben sie veröffentlicht. Das Thema war Lachen über Gott. Und da sieht man Karikaturen wie ein Jesus, der sich selber einbläst und sich mit einem Kreuz von hinten selber penetriert. Also da sind schon derbe Sachen dabei. Aber es gibt andere Karikaturisten, die durchaus sagen, dass sie mittlerweile vorsichtiger geworden sind. Und eine bekannte Sonntagszeitung hatte wohl eigentlich vor, eine Charlie Hebdo-Karikatur aufs Titelblatt zu heben, jetzt zum Jahrestag. Das haben sie sich aber dann am Ende doch nochmal anders überlegt. Also da ist schon auch Vorsicht eingezogen bei vielen, vielleicht nicht bei Charlie Hebdo.
Beobachtungen von Julia Borutta aus Paris. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mindestens 95 Tote, vielleicht wird die Zahl noch steigen. In der chinesischen Region Tibet auf der Nordseite des Mount Everest hat es gegen 9 Uhr morgens Ortszeit, für uns also in der vergangenen Nacht, ein schweres Erdbeben gegeben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, ereignete sich das Beben im Kreis Tingri, der auf der Nordseite des Mount Everest etwa 400 Kilometer westlich der tibetischen Hauptstadt Lhasa liegt. Laut der Nachrichtenagentur leben in 20 Kilometern Umkreis um das Epizentrum etwa 6.900 Menschen. Benjamin Eisel berichtet, was bislang über das Beben bekannt ist.
Auf Bildern im chinesischen Staatsfernsehen sind aufgerissene Straßen und eingestürzte einstöckige Häuser in Dörfern zu sehen und wie Helfer verletzte Bergen. Die Rettungskräfte seien im Erdbebengebiet eingetroffen, so Liu Huajong, Vizebürgermeister von Shigatse. Ihre Aufgaben seien Verletzte behandeln sowie Verschüttete suchen und bergen. Es gehe darum, Verluste zu minimieren, weitere Katastrophen zu verhindern, die betroffenen Menschen in Sicherheit zu bringen und die Folgen des Unglücks gut zu bewältigen. Das Erdbebengebiet befindet sich nördlich des Mount Everests an der Grenze zu Nepal. Die Gegend ist außerhalb des Winters ein Ausgangspunkt für Trekkingtouren zum höchsten Gipfel der Erde. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu rannten die Menschen aus den Häusern, weil die Erde dort ebenfalls stark bebte. Auch im Norden Indiens und in Bhutan war das Beben zu spüren. Die chinesische Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens am Morgen mit 6,8 an. Es folgten mehrere Nachbeben. Nach Angaben von chinesischen Staatsmedien wurden mindestens 1.000 Häuser beschädigt. In der Nacht werden Temperaturen von bis zu minus 16 Grad erwartet, was die Bergungs- und Rettungsarbeiten deutlich erschweren dürfte. Hunderte Hilfskräfte suchen in dem dünn besiedelten Gebiet weiter nach Menschen unter den Trümmern und verteilen Hilfsgüter. In dem Erdbebengebiet seien warmer Reis, Trinkwasser, Instantnudeln, warme Mäntel und Schuhe, Bettzeug, Betten, Zelte und andere Hilfsgüter verteilt worden, so der Vizebürgermeister von Shigatse. Die Rettungsarbeiten würden nochmal verstärkt, nach unsichtbaren Gefahren gesucht, Gebäude evakuiert und beschädigte Einrichtungen wiederhergestellt. Die Region wird immer wieder von Erdbeben erschüttert, weil dort die indische und die eurasische Kontinentalplatte zusammenstoßen. Das schwerste Beben in China in den vergangenen Jahrzehnten ereignete sich 2008 im Landesteil Sichuan. Damals kamen nach offiziellen Angaben etwa 70.000 Menschen ums Leben. 18.000 Menschen gelten bis heute als vermisst. Damals gab es heftige Kritik an den Behörden. Heute gilt das Katastrophenmanagement in China als deutlich besser. Außerdem werden Baustandards strikter kontrolliert. Im Jahr 2015 erschütterte ein weiteres starkes Beben die Region um Kathmandu in Nepal, wobei etwa 9.000 Menschen ums Leben kamen und Tausende verletzt wurden.
Ausgerechnet Kamala Harris hatte als Senatspräsidentin die Aufgabe, den Wahlsieg Donald Trumps als amerikanischer Präsident im US-Kongress offiziell zu bestätigen. Die 60-Jährige war bei der Präsidentschaftswahl nach dem Ausscheiden von Joe Biden kurzfristig gegen den Republikaner ins Rennen gegangen, der nun zum zweiten Mal als Präsident ins Weiße Haus einziehen kann. Die formelle Bestätigung fand unter erheblich verschärften Sicherheitsmaßnahmen statt, denn vor 4 Jahren, als der Sieg von Trumps damaligem Konkurrenten Joe Biden bestätigt werden sollte, hatte ein wütender Mob aufgewiegelter Trump-Anhänger Absperrungen durchbrochen, das Kapitol gestürmt und in dem Gebäude randaliert, um den Machtübergang auf Biden zu verhindern. Es gab Tote, Verletzte und schwere Verwüstungen. Die Wahlbestätigung jetzt, vor diesem Hintergrund, war sie denkwürdig, wie Sebastian Hesse berichtet.
Mr. Speaker and members of Congress.
Ernst, diszipliniert und ohne Zwischenfälle ist der erneute Wahlsieg Donald Trumps von beiden Kammern des Parlaments bestätigt worden in nur 36 Minuten. Geleitet wurde die Sitzung im Kapitol von der Wahlverliererin von Kamala Harris.
Madam President, the certificate of the electoral vote.
Madam President, the certificate of the electoral vote.
Madam President.
Was Harris durch den Kopf gegangen ist, als sie von den Vertretern der Bundesstaaten wieder und wieder mit Madam President angesprochen wurde, darüber mag man nur spekulieren. Die Anrede bezog sich zwar auf ihre Senatspräsidentschaft, aber sie dürfte sich schon vorgestellt haben, wie es sich angefühlt hätte, wenn sie die Wahl gewonnen hätte. Geschäftsmäßig verkündete sie schließlich die Zertifizierung für Trump.
Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris.
Und dann kam der kurze Moment, in dem ihr doch noch ein Lächeln über die Lippen huschte, als sie ihr eigenes Wahlergebnis vorlas und die Demokraten im Saal sie ein vorerst letztes Mal begeistert beklatschten.
Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes.
Im Anschluss an die Zeremonie wurde die scheidende Vizepräsidentin und Senatsvorsitzende nach dem Geschehen von vor exakt 4 Jahren befragt. Damals war genau diese Zertifizierung des Wahlergebnisses, damals von Biden, von fanatischen Trump-Wählern gewaltsam unterbrochen worden, weil sie glaubten, ihr Idol sei um seinen Wahlsieg betrogen worden.
I do believe very strongly that America's democracy is only as strong as our willingness to fight for it.
Amerikas Demokratie sei nur so stark wie die Bereitschaft jedes Einzelnen dafür zu kämpfen. Andernfalls sei die Demokratie zerbrechlich und nicht in der Lage, Krisen zu überstehen. Heute jedenfalls habe Amerikas Demokratie gehalten.
Otherwise it is very fragile and it will not be able to withstand moments of crisis. And today America's democracy stood.
Im Wahlkampf noch hatte Harris ganz auf das Thema Demokratieerhalt gesetzt. Rückblickend betrachtet ein Fehler, räumte auf CNN Adam Schiff ein, frisch gebackener Senator der Demokraten aus Kalifornien.
At the end of the day, I think voters voted the economy.
Am Ende seien es wirtschaftliche Sorgen gewesen, die den Wahlausgang bestimmt haben, so Schiff. Nicht, dass den Amerikanern der Zustand ihrer Demokratie egal wäre, aber die Wirtschaft sei eben wichtiger gewesen.
It's not, I think, that voters were unconcerned, didn't care, don't care about our democracy. They do, but there were things that they cared about even more.
Und wer während Schiff, Harris und ihre Parteifreunde jetzt darüber nachdenken müssen, warum man ihnen in Sachen Wirtschaft weniger zutraut als Trump, beschäftigt Michael Fanone am Jahrestag ganz anderes. Fanone war beim Kapitolsturm als Polizist dabei und findet heute, die Wahl sei eine Volksabstimmung über den 6. Januar gewesen, mit dem Ergebnis, dass der Schicksalstag seine Landsleute, Zitat, einen Scheiß interessiert.
A referendum on January 6th by the American people, and I think that, you know, it was a resounding we don't give a shit.
Ein Beitrag von Sebastian Hesse. Ein Sturm hat Teile des Saarlandes gestern ordentlich durcheinandergewirbelt. Was er angerichtet hat, darüber sprechen wir gleich hier in der Bilanz nach dem Nachrichtenüberblick mit Peter Weizmann.
Die Inflation im Euroraum ist zum Jahresende weiter angestiegen. Wie das Europäische Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Preissteigerung im Dezember bei 2,4% gegenüber dem November. Die Inflation liegt damit weiter über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0%. Volkswirte hatten den Anstieg erwartet. Verantwortlich für die Entwicklung ist die leichte Erhöhung der Energiepreise. Deutschland hat 2024 zum zweiten Mal in Folge weniger Treibhausgase ausgestoßen. Nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende sanken die Emissionen auf 656 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Das sind 3% weniger als 2023. Die Entwicklung wird damit erklärt, dass mehr grüner Strom aus dem Ausland importiert und in Deutschland weniger Kohle verstromt wurde. Der Analyse zufolge wurden die nationalen Klimaziele für 2024 insgesamt eingehalten, nicht jedoch in den Sektoren Verkehr und Gebäude. Hier seien auch EU-Vorgaben verfehlt worden. Im Ermittlungskomplex um Millionenbetrug im Internet durch Cybertrading hat am Landgericht Saarbrücken ein weiterer Prozess begonnen. Wie ein Sprecher dem SR bestätigte, muss sich ein 36-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs mit gezinkten Finanzportalen verantworten. Er soll 2017 und 2018 aus einem Callcenter im Kosovo deutschen Kunden angeblich lukrative Investments verkauft haben. Es geht um einen Schaden von fast 800.000 Euro. Das Geld sei direkt in die Taschen einer internationalen Betrügerbande geflossen. Einer der Callcenter-Betreiber war im Sommer 2022 vom Saarbrücker Landgericht zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Im Saarland ist die Zahl der halterlosen Fahrzeuge gestiegen. Dabei geht es um Autos, die nicht fahrtüchtig oder zugelassen sind und über mehrere Wochen oder Monate im öffentlichen Raum abgestellt wurden. Rund 450 davon hat beispielsweise die Stadt Neunkirchen im vergangenen Jahr registriert. Das sind über 70 mehr als im Jahr davor. Auch Homburg und Saarlouis haben auf SR-Anfrage mitgeteilt, dass sie 2024 mehr illegal abgestellte Autos registriert haben. Eine Ausnahme gibt es in Saarbrücken. Hier gab es etwas über 300 solcher Fahrzeuge, gut 50 weniger als im Vorjahr.
SR-Info.
Wenn man gestern vor die Haustür gegangen ist, dann wurde einem die Frisur ganz schön durcheinandergewirbelt. Und das war noch das geringste Übel. Der Sturm, der gestern übers Saarland gezogen ist, hat zahlreiche Schäden angerichtet. Es gab unter anderem Stromausfälle und auch einen Zugunfall bei Baltersweiler. Ich blicke jetzt mit unserer Reporterin Lea Kielnecker noch einmal auf den stürmischen Tag zurück. Lea, welche Bilanz ziehen denn die Rettungskräfte?
Das Lagezentrum der Polizei hat rund 130 Einsätze wegen des Sturms gemeldet. Überwiegend sind Sachschäden entstanden. Allerdings gab es auch eine Schwerverletzte in St. Ingbert. Die war gerade in ihrem Auto unterwegs, als da ein Baum draufgestürzt ist. Besonders betroffen waren im Saarland laut Innenministerium die Regionen entlang der Saarschiene und der Saarpfalz-Kreis. Und die meisten Einsätze wurden notwendig, weil Bäume und Äste auf Verkehrswege gestürzt sind. Deswegen kam es auch den ganzen Nachmittag an verschiedenen Orten zu Verkehrsbehinderungen.
Einen besonders großen Einsatz hat ja so ein umgestürzter Baum auf der Bahnstrecke bei Baltersweiler ausgelöst, wo ein Zug mit einem Baum kollidiert ist. Wie ist denn da mittlerweile die Lage?
Also die Bundespolizei hat ihren Einsatz an der Bahnstrecke zwischen St. Wendel und Türkismühle schon mal beendet. Allerdings ist die Bahn da wohl noch irgendwie mit den Reparaturen zugange. Momentan kommt es dort immer noch zu Ausfällen und wann die Strecke wieder planmäßig befahrbar ist, ist momentan noch unklar. Bereits gestern war der betroffene Zug ja nach dem Unfall nach St. Wendel transportiert worden und bei dem Unfall wurden 3 Personen im Zug leicht verletzt.
Und das ist ja noch nicht alles. Es gab auch Stromausfälle in verschiedenen Regionen im Saarland, weil Bäume auf die Stromleitungen gefallen sind. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Da zieht der Energieversorger VSE eine positive Bilanz. Die meisten Probleme konnten wohl schnell gefunden und behoben werden. Das heißt, der Strom war meistens auch schnell wieder da. Und heute will man sich die Sturmschäden dann bei Tageslicht noch mal genauer anschauen und weiter reparieren. Aktuell ist die Versorgung nach Angaben der VSE noch vereinzelt unterbrochen. Insgesamt waren durch den Sturm etwa 11.500 Haushalte betroffen von den Stromausfällen, unter anderem in Schmelz, Merzig und Tholey. Und auch die Pfalzwerke haben Netzstörungen wegen des Sturms gemeldet, die seien aber wohl schon seit dem späteren Abend gestern behoben.
Über den stürmischen Tag gestern habe ich mit Lea Kielnecker kurz vor dieser Sendung gesprochen. Seit Monaten schaut die Welt in den Gazastreifen und hofft auf einen Waffenstillstand, damit die katastrophale Lage der Menschen vor Ort entschärft werden kann. Bislang vergeblich. Da war es ein Hoffnungsschimmer, als zumindest im südlichen Libanon vor 6 Wochen eine Waffenruhe in Kraft trat. Dort ist die israelische Armee inzwischen auf dem Rückzug. Sabina Mattei berichtet.
6 Wochen nach Beginn der Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz hat Israel seinen Rückzug aus dem Südlibanon begonnen. Das teilte der amerikanische Sondergesandte für den Libanon, Hochstein, jetzt bei einem Besuch in Beirut mit. Danach sind erste Einheiten südlich der blauen Linie, also der Demarkationslinie zwischen Libanon und Israel, abgezogen worden. Gleichzeitig rückt die libanesische Armee nach Hochsteins Angaben in die rund 30 Kilometer breite Zone zwischen Blauer Linie und Litani-Fluss ein, um dort die Kontrolle zu übernehmen. Vorgesehen ist die Auflösung der militärischen Stützpunkte der pro-iranischen Hisbollah und deren Rückzug nördlich hinter den Litani. Ob allerdings am 27. Januar wie vereinbart lediglich die UNO-Friedenstruppe UNIFIL sowie die libanesische Armee in der Zone verbleiben, ist offen. Zuletzt hieß es, Israel strebe eine Verlängerung der Vereinbarung um 60 Tage an, um die Entwaffnung der Hisbollah sicherzustellen.
Sexueller Missbrauch ist seit Jahren ein Riesenthema der großen christlichen Kirchen in Deutschland. Opfer fordern angemessene Entschädigungen und dass die Kirchen ihr Leid auch anerkennen. Doch aktuelle Recherchen des ARD-Politmagazins Report München in Zusammenarbeit mit dem ARD-Studio Rio de Janeiro belegen nun, dass die deutsche katholische Kirche dabei mitgeholfen hat, unter schwerem Missbrauchsverdacht stehende Priester in Südamerika unterzubringen. Sie sollten damit einer Strafverfolgung durch die bundesdeutsche Justiz entgehen. So konnte etwa ein Pfarrer aus dem Erzbistum Bamberg klammheimlich nach Bolivien ausreisen. Ihm wurde der Missbrauch von Jungen zur Last gelegt. Auch nach Brasilien konnte ein Pfarrer in den 70ern fliehen, der bereits von Interpol gesucht wurde. Diana Hörger ist nach Itumbiara gereist, um herauszufinden, ob dieser Pfarrer dort ebenfalls junge Frauen missbraucht hat.
Schau mal hier, da singe ich im Chor. Nilva da Silva Vieira und ihr Mann Donizetti schwelgen gemeinsam in Erinnerungen. Vor sich auf ihrem Wohnzimmertisch in Itumbiara liegen zig Fotos aus den 70er und 80er Jahren. Auf fast allen Bildern zu sehen, ein blasser Mann mit grauem Haar an den Schläfen, oft im Ornat bei Gottesdiensten, aber auch bei einem Kirchenfest. Es sei das aktuellste Foto, das die beiden von ihm haben, sagen sie, von dem freundlichen älteren Herrn, von ihrem ehemaligen Pfarrer, Josef Ludwig Zottmann aus der Diözese Eichstätt. Für Nilva war er in ihrer Jugendzeit eine Art Übervater. Auch im Rest der Gemeinde war Zottmann offenbar beliebt und wurde respektiert. So sehr, dass er 1985 zum Ehrenbürger der kleinen Stadt im Landesinnern ernannt wurde. Bis heute ist Zottmann Ehrenbürger und das, obwohl er schon vor seiner Zeit in Brasilien von Interpol gesucht wurde, wegen Kindesmissbrauchs. Auch in deutschen Zeitungen wurde damals über den Skandal berichtet. Der deutsche Missionar Zottmann war fortan auf der Flucht, als er zunächst nach Afrika und später nach Brasilien kam. Das ARD-Politikmagazin Report München konnte exklusiv Dokumente im Bistumsarchiv in Eichstätt einsehen. Daraus geht hervor, in der Diözese war bekannt, wohin Zottmann geflohen war, doch der Polizei wurde das nicht mitgeteilt. Der pensionierte Polizist Peter Grimm arbeitet derzeit für das Bistum Eichstätt die Akten von Zottmann auf.
Das Bistum Eichstätt hat natürlich in der Funktion des Generalvikars aktiv auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei im Unklaren gehalten, wo denn sich diese Person, die ja mit Haftbefehl gesucht wurde, aufhält.
Ein Briefwechsel zwischen Südamerika und Bayern zeigt, der Eichstätter Generalvikar informiert das brasilianische Bistum Itumbiara über die Tatvorwürfe und über die Interpol-Suche. Und der Pfarrer erhält finanzielle Unterstützung aus Deutschland, getarnt als Spende. Peter Grimm will nicht von mafiösen Strukturen sprechen, aber Ähnlichkeiten seien erkennbar.
Da ist schon sehr viel kriminelle Energie dahinter.
Pfarrer Josef Zottmann sitzt seine Fahndung in Brasilien aus. Zottmann ist kein Einzelfall. Auch das Erzbistum Bamberg lässt einen Priester als Missionar ziehen, nachdem zwei Jungen 1963 Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erheben. Die Juristin Bettina Jansen kennt noch andere Fälle dieser Art. Sie hat eine Studie zum Thema für die Deutsche Bischofskonferenz verfasst.
Ziel war immer, die Täter außerhalb der Bistumsgrenzen unterzubringen. Das konnte in Deutschland sein, das konnte aber eben auch in Lateinamerika sein.
Die katholischen Würdenträger scheinen in Kauf zu nehmen, dass es zu noch mehr Missbrauchsfällen im Ausland kommen könnte. Ob es im Fall von Pfarrer Josef Zottmann zu neuen Vorwürfen kommt in Brasilien, das ist nicht bekannt. Für den aktuellen Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, ist es heute das Ziel, die Vorwürfe aufzudecken und auch den Opfern eine Stimme zu geben.
So einen Täter dann zunächst nach Afrika und dann nach Lateinamerika entkommen zu lassen, das heißt doch, für euch ist er gut genug. Da kann ich nur sagen, nein, das darf nicht sein. Wenn wir Schwestern und Brüder in Christus sind, dann ist das eine weitere Verletzung.
Im Fall von Pfarrer Josef Zottmann gibt es noch keinen bekannten Fall aus dem brasilianischen Itumbiara. Fakt ist aber, auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland gab es Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Zottmann.
Und den Film zur Recherche sehen Sie heute Abend um 21.45 Uhr in der ARD. Hier in der Bilanz fehlt uns noch der Blick aufs Wetter und das ist ziemlich launisch heute. Rasch wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu fallen immer wieder Schauer, teils als Schnee und Graupel. Sogar kurze Gewitter sind möglich bei 3 bis 6 Grad. In der Nacht ist es dann bei 0 bis 3 Grad zunächst aufgelockert mit nur vereinzelten Schnee- und Regenschauern. Später aber kommt Regen auf, der in den höheren Lagen auch als Schneeregen und Schnee fallen kann. Morgen dann viel Regen bei 1 bis 5 Grad und auch am Donnerstag regnet es teils anhaltend und ergiebig bei 1 bis 8 Grad. Damit endet die Bilanz am Mittag. Ich bin Diana Kühner-Mert und danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
In Österreich hat der Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Und somit ist die Aussicht auf einen möglichen Kanzler Kickl erneut Hauptthema in den europäischen Zeitungskommentaren. Die italienische Zeitung La Stampa meint: Die Brandmauer gegen die Rechten hat in Österreich nicht gehalten, wenn sie überhaupt jemals Bestand hatte. Und die Strategien, Kickl von der Regierung fernzuhalten, haben nicht nur ihre ganze Zerbrechlichkeit offenbart, sondern auch deutlich gemacht, dass es überhaupt keine politische Vision für eine Zukunft ohne die Rechten gibt. Die nahe Gegenwart wird zeigen, ob wir mit einem pro-russischen Österreich rechnen müssen, mit einer Remigrationspolitik und mit Vorschlägen, die von Leugnung des Klimawandels und Fremdenfeindlichkeit geprägt sind. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich das österreichische Szenario nach den Februarwahlen in Deutschland wiederholt. Der Kommentator der ungarischen Zeitung Népszavó ist der Meinung, das neue Jahr hätte aus Sicht der Europäischen Union nicht schlechter beginnen können. In Österreich gelangt die rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs an die Macht, wenn sie in eine Koalition mit der ÖVP geht. Damit wird wohl einer der am meisten extremistischen Politiker Europas, Herbert Kickl, österreichischer Bundeskanzler. Seine Partei ist im Europaparlament Bündnispartner der Fidesz, der ungarischen Regierungspartei von Viktor Orban. Eine Zukunft, in der Österreich einen Bundeskanzler hat, der offen pro-russische Ansichten äußert, stimmt nicht zuversichtlich. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz betont, noch sei Herbert Kickl nicht im Kanzleramt. Will er dorthin, braucht er einen Partner und muss zwangsläufig Kompromisse machen. Inhaltliche Überschneidungen zwischen FPÖ und ÖVP, etwa in der Sicherheits- und Migrationspolitik, gibt es zwar schon lange. Doch Kickl hat sich in vielen Positionen radikalisiert und empfiehlt sich nicht für politische Experimente. Im Gegensatz zu seinen FPÖ-Vorgängern, die an Regierungskoalitionen beteiligt waren, gilt der 56-Jährige als knallharter Ideologe. Die Verantwortung, ihn zu zügeln, liegt nun bei der ÖVP. Und in der niederländischen Zeitung De Volkskrant heißt es dazu: Die FPÖ warb für die Kanzlerschaft Kickls mit dem Begriff Volkskanzler. Eine Bezeichnung, mit der sich in den 1930er Jahren Adolf Hitler beschrieben hatte. Dass über dieses von Joseph Goebbels geprägte Nazi-Wort ein kleiner Mediensturm entbrannte, kam der FPÖ gelegen. Je mehr Aufmerksamkeit in den Medien, desto besser, meint Kickl. Für Aufsehen sorgte er auch mit seiner Aussage, dass das Recht der Politik folgen sollte und nicht die Politik dem Recht. Und er will, dass die Medien weniger kritisch gegenüber der FPÖ sind, die er mit einer weiteren Anspielung auf den Nationalsozialismus als soziale Heimatpartei bezeichnet. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.